Wie ihr seht, hatte Jürgen richtig vermutet. Ich hatte die Folie rausgesucht für die Predigt und habe gedacht, passt auch gut an den Anfang. Nach dem letzten Gottesdienst über das Gebet im Namen Jesu wurde die Frage an mich herangetragen, und was ist, wenn das Gebet trotzdem nicht erhört wird? Ich werde das noch einmal ausführlicher aufgreifen, noch mal eine extra Predigt dazu machen, aber ganz kurz vorweg, dann war es kein Gebet im Namen Jesu, sondern unser vielleicht durchaus berechtigter Wunsch, den Gott uns nicht erfüllt hat, weil er etwas Besseres mit uns vorhat. Ich hätte das jetzt nicht erwähnt, wenn das nicht seine Parallele auch zur heutigen Predigt hätte. Ein weiterer Abschnitt, wieder aus diesen Abschiedsreden Jesu, also aus diesem Zeitraum, wo Jesus nach dem letzten Abendmahl mit seinen Jüngern zusammen war, bis er dann anschließend nach Gethsemane gegangen ist, um dort eben gefangen genommen zu werden. Erstaunlicherweise ist mir aufgefallen, ich habe über diesen Abschnitt in meinem ganzen Leben, also in den 30 Jahren, die ich jetzt regelmäßig predige, noch nie gepredigt. Fiel mir auf, habe ich gedacht, musst du unbedingt machen. In diesem Abschnitt geht es um die Frage, warum bewahrt Gott uns nicht immer vor schlimmen Sachen? Ich muss da gar nicht mit Christen argumentieren, die in ihren Ländern, in denen sie leben, verfolgt werden, wo es ihnen also ganz schlecht geht, wie in Nordkorea oder auch in vielen arabischen Ländern, sondern ich möchte uns zeigen, dass es auch bei uns immer wieder Sachen gibt, die an uns herankommen, mit denen wir zu tun haben, die überhaupt nicht mit dem übereinstimmen, wie wir uns unser Leben vorstellen. Und trotzdem ist es so, dass es immer wieder darum geht, dass selbst wenn etwas, was uns passiert, nicht mit unseren Wünschen übereinstimmt, es trotzdem gut und wichtig für uns ist. Der Text für heute steht in Johannes 17, den Versen 13 bis 19, und dort betet Jesus zum Vater. Jetzt aber komme ich zu dir. Ich sage das alles, solange ich noch hier in der Welt bei ihnen bin, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und für sie weihe ich mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind. Jesus betet also für seine Jünger und letztendlich für alle die, die im Laufe der Zeit einmal zu ihm gehört haben oder werden, also letztendlich auch für uns. Jesus betet für uns und dabei steht ein erster Grundsatz im Vordergrund. Jesus will, dass seine Freude uns ganz erfüllt, dass uns seine Freude ganz erfüllt. Es gab eine Zeit, in der unser Sohn David nicht an Süßigkeiten vorbeigehen konnte. Wir merkten das natürlich und die Mengen, die er zu sich nahm, wurden im Laufe der Zeit immer größer und man konnte es damals auch schon ganz gut an ihm sehen, wie sich das weiterentwickeln würde. Also haben wir ihm nicht grundsätzlich verboten, was Süßes zu essen oder süßen Zitronentee zu trinken, das war auch so mit so eine Sache, sondern wir haben versucht, das Ganze positiv zu rationieren, also einzuschränken. Er wusste genau, das haben wir ihm erklärt, dass wenn er zu viel von dem Zeug isst und trinkt, dann wird ihm das schaden. Und obwohl er das wusste, hat er trotzdem immer wieder weitergesucht, ob er nicht doch noch irgendwo was finden kann. Mal abgesehen davon, dass wenn ich mich gestresst fühle, es mir eigentlich ganz genauso geht, dann ist auch keine Schokolade oder Ähnliches sicher im Haus. Aber Süßes zu essen ist ja an sich überhaupt nichts wirklich Schlimmes. Zu viel allerdings schon. Es schadet der Gesundheit. Und es hält sein Versprechen, mich glücklich zu machen, nur für einen ganz kurzen Moment und zieht dann im Laufe der Zeit immer wieder Reue nach sich, weil ich sehen muss, wie ich das Ganze wieder runterkriege. Weshalb ich das auch erzähle. Wirklich ausgeglichen, glücklich und zufrieden bin ich letztlich nur dann, wenn ich mich auch selbst im Griff habe. Nicht nur bei Süßigkeiten rechtzeitig Nein sage, sondern auch bei allem anderen, was meinem Leben nicht gut tut. Bis hin zu ganz offensichtlichen Sünden. Das, was dabei mit uns passiert, ist das, was Jesus versucht, hier seinen Jüngern zu verdeutlichen. Jesus möchte, noch viel mehr als wir irdische Väter und Mutter das bei unseren Kindern können, ist, dass wir als seine Kinder, als seine Nachfolger glücklich und zufrieden sind. Ausgeglichen und stark, voller Hoffnung und Mut und Glauben. Und Jesus nimmt davon ganz speziell jetzt auch die Freude heraus. Gott will, dass wir uns freuen, von ganzem Herzen, dass wir fröhlich, dass wir glücklich sind. Und Gott kennt auch das Leben. Er weiß, dass nicht alles, was uns Menschen Freude verspricht, das auch dauerhaft halten kann, ähnlich wie Süßigkeiten. Deshalb hat er uns Regeln gegeben, die uns helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Wenn wir darauf hören, können wir das Leben genießen, ohne immer wieder zurückzufallen und immer wieder aufstehen zu müssen. Und darum betet Jesus für seine Jünger, darum betet er letztlich auch für uns und er informiert sowohl seine Jünger als auch uns. Also der erste Grundsatz, Gott, Jesus will, dass seine Freude uns ganz erfüllt. Jesus hat uns sein Wort gegeben oder das Wort Gottes gegeben, wobei ich auf eine Sache hinweisen muss, damit wir nicht an der Stelle unter dem Wort Gottes nur die Bibel verstehen. Am Anfang des Johannesevangeliums steht ausdrücklich, dass Jesus selbst das Wort, da wird dieser Begriff Logos benutzt und in manchen Übersetzungen auch gar nicht übersetzt, damit es so richtig auffällt. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott selbst war das Wort. Also Jesus selbst als Person ist dieses Wort Gottes. Und Gott redet auch heute noch zu uns durch Jesus, natürlich auch durch die Bibel und ganz persönlich durch den Geist, der in uns ist. Und das macht etwas deutlich, nämlich, dass es ihm immer wieder bei allem, was wir tun, was wir erleben, um die Beziehung geht. Wenn Jesus als das Wort bezeichnet wird, wird deutlich, Worte spricht man nicht, wenn man alleine ist, normalerweise wenigstens nicht. Sondern Worte spricht man, wenn man möchte, dass jemand anderes das hört. Wenn man in Beziehung mit jemandem treten möchte. Wenn man irgendwo eine Verbindung zum Menschen hat. Und so macht diese Situation deutlich, dass Gott uns seinen Sohn gegeben hat, damit er mit uns zu uns reden kann. Diese Verbindung zu ihm da ist. Und da, wo das auch passiert, passiert leider auch etwas Zweites. Und das hat Johannes hier auch so weitergegeben von diesem Gebet von Jesus. Nämlich, dass Menschen, die mit Christus leben, nicht mehr zu dieser Welt, in der wir leben, dazugehören. Dieser Begriff Welt, der im Neuen Testament benutzt wird, wird häufig nicht für den Globus benutzt, so wie wir das sagen, unsere Welt irgendwo so als neutraler Begriff, sondern dieses Wort Welt, was hier gebraucht ist, ist aus der Sicht Gottes der Machtbereich Satans. Mit seinen Denkstrukturen, mit seinen Denkweisen, mit seinen Wünschen und Vorlieben. Auf der anderen Seite leben Christen, auch wenn man das vielleicht nicht äußerlich erkennen kann, im Reich Gottes, schon jetzt, wenn auch noch nicht ganz vollständig. Und das Reich Satans hat keine Macht mehr über uns. Und deswegen sind wir als Christen, und ich denke, dass die meisten von euch das hier und da schon mal erlebt haben, wenn wir hier auf dieser Welt leben, so etwas wie Außerirdische. Irgendwo passt man nicht so ganz dazu. Und wenn man so ein bisschen anders ist, ist das Problem, dass die anderen Angst davor bekommen. So schlimm ich das finde, wenn man sich heute bei der ganzen Flüchtlingsproblematik dagegen stellt, diesen Menschen zu helfen. Ich kann es gut verstehen. Alles Fremde macht Angst. Alles, was wir nicht kennen, macht Angst. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Und wenn da plötzlich ein Mensch da ist, der mir erzählt, was er mit Gott erlebt, weil Gott zu ihm redet, ihm etwas deutlich macht, ihm hilft oder ihn heilt oder was auch immer passiert, dann kriegen die Leute Angst. Die kriegen Angst, weil sie das selbst nicht kennen. Das gehört nicht zu mir, das ist irgendwo, passt das nicht. Und deswegen ist es einfach so, dass die Welt, dieser Lebensbereich, in dem Menschen leben, die nichts mit Gott zu tun haben, dass diese Menschen einfach Probleme haben mit denjenigen, die Gott kennen. Und deswegen ist es tatsächlich leider so, dass da, wo wir mit Gott leben, diese Trennung stattfindet. Aber, und das ist jetzt das Wichtige bei der Geschichte, diese Trennung soll nicht äußerlich stattfinden. Das heißt, wir sollen nicht jetzt einfach weggehen. Eigentlich wäre das ja so eine ganz einfache Geschichte und manch einer hat sich das vielleicht auch mal gewünscht. In dem Moment, wo ich mein Leben mit Gott in Ordnung gebracht habe, könnte ich doch direkt zu ihm geholt werden. Wäre doch prima. Ich hätte keine Probleme mehr, es wäre alles toll. Das Leben bei Gott in der absoluten Vollkommenheit, ohne Schmerzen, ohne Not, ohne irgendwas. Das Problem ist nur, an zwei Stellen zu finden. Zum einen gäbe es dann keinen mehr, der das weitererzählt, was er mit Gott erlebt. Und es käme sonst niemand mehr zum Glauben. Und das zweite ist, wir selbst wären dann, wenn wir bei Gott sind, nur kleine Babys. Frisch geboren, ohne in der Lage zu sein, überhaupt zu wissen, was das Leben mit sich bringt. Ohne gewachsen zu sein. Ohne erkannt zu haben, wie man mit Sünde umgeht. Ohne erlebt zu haben, wie man Nein sagen kann. Ohne erlebt zu haben, wie groß Gott wirklich ist, weil er uns hilft, uns zur Seite steht, bei uns ist. Es gäbe keine Zeugen mehr in dieser Welt. Und deswegen setzt sich Jesus für unsere Bewahrung ein. Er betet zunächst einmal für die Jünger damals, aber er setzt sich auch bis heute immer noch für uns ein. Und deswegen ist eben dieser dritte Grundsatz, Jesus betet um Bewahrung vor dem Bösen. Bewahrung vor dem Bösen ist nicht die Bewahrung davor, etwas Böses zu erleben. Das ist wichtig, dass wir das unterscheiden können. Wir sind Feinde der Welt und deswegen ist mit Anfeindungen zu rechnen, in schlimmen Fällen bis hin zum Märtyrertum, ganz anders, als wir das hier bei uns gewohnt sind. Hier geht es um den Bösen, dessen Wunsch es ist, uns wieder in sein Reich zu ziehen, wieder zu ihm zurückzuholen. Mal passiert das ganz platt und mal ganz, ganz perfide, Schrittchen für Schrittchen, bis man nicht mehr merkt, was man eigentlich tut. Deswegen fand ich das Beispiel mit den Süßigkeiten so gut. Ein bisschen Süßigkeiten ist richtig gut. Kann einem helfen, wenn mal der Kreislauf abgesagt ist, schnell wieder neue Kraft zu kriegen. Aber immer mehr und immer mehr schadet. Macht uns unseren Körper krank, nimmt uns die Kraft, anstatt sie uns zu geben, wie das eigentlich doch der Zucker sollte. Und so läuft es beim Sündigen auch. Da gibt es Sachen, die an sich gar nicht so schlimm sind, die aber nicht dran sind, die an der Stelle gar nicht richtig sind. Und je mehr man sich darauf einlässt, umso mehr gerät man in den Bann, bis man selbst irgendwann gar nicht mehr merkt, was man eigentlich tut. Und das Schlimmste, dass man irgendwann sogar an den Punkt kommen kann, dass man gar nicht mehr merkt, dass man überhaupt keine Beziehung zu Gott mehr hat. Dass man sich so weit von ihm entfernt hat, dass er so laut rufen kann, wie er will, ohne dass wir es mitbekommen. Und deswegen setzt sich Jesus dafür ein, dass Gott uns davor bewahrt, dass der Böse uns von ihm wegzieht. Und manchmal brauchen wir dafür das Erleben von bösen Sachen, von Sachen, die uns schmerzhaft sind, die uns schwerfallen, damit wir stark werden. Und auch erkennen, was wichtig ist. Und was falsch ist. Es geht also nicht nur um die Bewahrung vor etwas, sondern, und da geht dieser Text noch einen Schritt weiter, es geht sogar um die Bewahrung für etwas. Nämlich, Jesus betet um die Bewahrung in der Wahrheit. Etwas, was mir vorher nie aufgefallen ist, diesen Satz, der ist mir die Woche erst bei der Vorbereitung so richtig deutlich geworden ist. Jesus schreibt ja, Johannes schreibt es auch, was Jesus gebetet hat, mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind, dein Wort ist die Wahrheit. Es geht dabei um zwei Begriffe, einmal das Weihen und zum anderen um diesen Begriff der Wahrheit. Beides muss ich ein wenig erklären. Bei dem Weihen oder auch Heiligen geht es darum, vom Alten Testament steht dieses Bild dahinter, dass ein Priester in sein Amt eingeführt wird. Dass er die Möglichkeit hat, sich mit seinen Opfern Gott zu nahen, damit Gott ihn nicht direkt niederstreckt. Damit ein Mensch in die Lage kommt, auf Gott zu hören, mit Gott zu reden. Damals konnten das in der Form nur die Priester mit den Opfern zusammen. Die Propheten hatten auch die Möglichkeit, auf Gott zu hören und die Könige, wenn sie gesalbt waren. Aber sonst konnte das ja damals leider niemand. Heute ist es anders. Heute ist jeder Mensch, der zu Christus gehört, ein Mensch, der Gott geweiht ist, der diese direkte Verbindung zu Gott hat. Heilig, dieses andere Wort, was daraus entsteht, es ist also im Griechischen ist das ein Wort, im Deutschen haben wir es leider getrennt, dieses Wort heilig ist man nicht dadurch, dass man etwas Heiliges tut. Manche denken, das wäre so, wenn ich was besonders Frommes mache, sonntags in Gottesdienst gehen oder besondere Spenden weitergebe oder anderen Menschen helfen, das wäre so das Heilige tun. Nein, heilig bin ich nicht dadurch, dass ich etwas tue, sondern heilig bin ich dadurch, dass ich mit Gott in Verbindung stehe, mit dem Heiligen. Ich selbst kann mich niemals heilig machen. Da kann ich mich noch so fromm benehmen oder handeln oder tun wollen, das hilft mir nicht. Aber da, wo ich mit Gott in Verbindung lebe, bin ich ein heiliger Mensch. Wir als Christen sind Heilige. Und zwar alle, die mit Christus leben. Nicht nur irgendwelche besonderen Typen. Da hat die Kirche im Laufe der Zeit manches weitergegeben, was zwar hilfreich sein sollte, aber in Wirklichkeit in die falsche Richtung gegangen ist. Gott hat uns als seine Kinder zu Heiligen gemacht. Und das mehrmals im Neuen Testament auch so ganz, ganz deutlich genannt. Also, wir haben jetzt die Situation hier, der Vater im Himmel hat Jesus zuerst in die Welt gesandt. Das ist das, was die Jünger damals erlebt haben. Jesus, das Wort, ist aber auch die Wahrheit. Er ist nicht nur das Wort, er ist nicht nur die Botschaft Gottes, sondern er ist auch die Wahrheit. Und durch sein Opfer am Kreuz weiht sich Jesus zusätzlich dem Vater. Das heißt, er gibt ihm sein Leben ganz. Alles, was er auf dieser Erde hatte, gibt er wieder weg. Stellt alles Gott zur Verfügung und stirbt, damit wir gerettet werden können. Damit wir geweiht werden können. Diese Wahrheit hat Gott genutzt, um aus Menschen, die von Gott getrennt sind, Christen zu machen. Menschen, die Jesus nachfolgen. Und diese heiligen Menschen sind gesandt in diese Welt als Botschafter der Wahrheit, als Botschafter Christi. Dieser Begriff Wahrheit ist ja wie so manche gute biblische Begriffe eine Sache, mit der man Schwierigkeiten hat. Und gerade in unserer heutigen Zeit ist es so, dass wir uns mit diesem Begriff Wahrheit wirklich schwer tun. Wenn ich nochmal erinnere an den Abend, den wir hatten mit dem Ewald Gerber, wo er uns vieles von den Unterschieden erklärt hat, von den Leuten, die in einem arabischen Land leben und uns. Da ist so dieser eine Punkt, sie haben eine andere Vorstellung von dem, was wichtig ist. Bei uns ist es eigentlich wichtig, dass wenn wir etwas sagen, dass es die Wahrheit ist. Wenn uns ein Mensch anlügt, führt das in der Regel dazu, dass die Beziehung zumindest massiv gestört ist, vielleicht sogar ganz abbricht. Bei denen geht es aber mehr um die Beziehung als bei uns. Wir halten die Wahrheit hoch, und trotzdem, wenn ich mich umgucke, wenn ich, ja ich sag mal so, nicht nur Politiker reden höre, sondern auch viele andere Sachen mitkriege, da ist es mit der Wahrheit nicht immer so weit her. Aber das gehört zusammen. Und da, wo ein Mensch nicht mehr derjenige ist, auf den man sich verlassen kann, weil er nicht mehr die Wahrheit redet, da ist es einfach schwierig, mit diesem Menschen auf Dauer zu leben. Gott oder Jesus bittet uns um die Bewahrung in der Wahrheit. Einmal, damit die Beziehung zu ihm immer wieder in Ordnung ist, aber auch, dass unser Leben dem entspricht. Das ist einfach das, worum es in diesem Abschnitt geht. Die Beziehung zu Jesus macht uns zu Heiligen, zu Menschen, die Gott gehören, um ihm ihr Leben anzuvertrauen. Und das Entscheidende für uns ist erstaunlicherweise nach diesem Gebet Jesu nicht die Sendung in die Welt, die ist sehr wichtig. Ohne die wären wir nie zu Christen geworden, hätten wir nie Christus kennenlernen können. Aber das Entscheidende ist die Zugehörigkeit zu Gott, dem Vater durch Jesus Christus, seinen Sohn. Es geht um die Beziehung und erst in zweiter Linie um die Aufgaben. Ganz, ganz wichtig, etwas, was wir von Arabern lernen können, die an der Stelle anders denken als wir. Vielleicht auch deswegen an der Stelle manchmal anders handeln. Amen. Ich möchte mit uns beten und bitte euch dazu, wenn es möglich ist, aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, danke dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast, aber auch deinen Sohn, die Wahrheit selbst. Danke, Jesus, dafür, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, dass du uns Leben schenkst, indem wir mit dir leben, auf dich hören, dir nachfolgen. Ich danke dir dafür, dass wir miteinander auch immer wieder neu von deinem Wort hören und lernen können, was wichtig ist für uns. Und wir sehen das so deutlich, wie wichtig diese Beziehung zu dir ist. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, diese zu halten, in deiner Wahrheit zu leben. Und ich bitte dich aber auch darum, dass du uns weiter bewahrst, auch in dieser Welt, in der wir leben, auch vor all dem, was auf uns einströmt und uns von dir wieder wegziehen will. Öffne uns die Augen dafür, hilf uns, auf dich zu hören und dir zu vertrauen, damit du uns wirklich bleibende Freude schenken kannst. Amen. Amen. Lasst uns, bevor wir jetzt miteinander das Abendmahl feiern, noch einmal miteinander singen das Lied »Du bist ein wunderbarer Hirt«.